Ärztin für psychosomatische Medizin und sie ist Lehrtherapeutin der Österreichischen Ärztekammer. Sie arbeitet in eigener Praxis hier in Feldkirch. Adelheid Gassner-Prim ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, von Patricia und von Alexander. Ihre Hobbys sind Kunst, Musik, Literatur und als Kontrastprogramm Joggen, Wandern, Langlaufen. Die Hobbys waren, glaube ich, verantwortlich, dass Frau Dr. Gassner-Prim erst in den letzten Jahren noch ein zweites Studium begonnen hat, nämlich Kunstgeschichte, und dadurch ihren zweiten Doktortitel auch dazu erworben hat. In ihrer Diplomarbeit hat sie sich mit Kunst als Therapie befasst, am Beispiel der Artmanufaktur Susret, und in der Dissertation mit Kunst im sakralen Raum, am Beispiel des Kunstprojektes Johanniterkirche hier in Feldkirch. Und beide Arbeiten gibt es auch als Buch. Besonders am Herzen liegen Frau Dr. Gassner-Prim seit einigen Jahren die Demenzkranken. Auch eine Krankheit, die in unserer Gesellschaft zunimmt. Und unter dem Titel Fitness im Kopf hat Heidi Gassner-Prim im letzten Jahr ein Übungshandbuch für Demenzkranke herausgebracht. Und sie hält viele Vorträge und Seminare. Sie hat eine ganz tolle eigene Homepage. Wenn es Sie näher interessiert, können Sie dort noch vieles mehr erfahren. Und ich bin ganz sicher, dass auch heute wieder mindestens ein Satz, eine Überlegung, ein Gedanke, eine Botschaft dabei ist, die Sie mitnehmen, die Ihnen in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben auch weiterhilft. Denn das ist das Anliegen von Wissen fürs Leben. Es soll wirklich Wissen sein, das im Leben auch hilft. Ja, das Thema Frauen und Burnout, das ist für Sie, Frau Dr. Gassner-Prim, kein theoretisches Thema in erster Linie, sondern ich denke ein ganz praktisches, ein ganz lebenspraktisches.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, Herr Köp, in Ihrer sehr freundlichen Vorstellung meiner Person betreffend. Also ich habe sehr viele Interessen, ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch von Grund auf und ein sehr kreativer Mensch. Und mein Leben ist sehr erfüllt, um es positiv zu formulieren, und manchmal ist es auch sehr voll. Und wenn man an Frauen und Burnout denkt, dann fällt einem ja immer gleich das Stichwort ein: Mehrfachbelastung. Und Mehrfachbelastung ist mir also auch kein Fremdwort. Ich kenne das selber von meinem Leben her und kann Frauen daher, glaube ich, schon sehr gut verstehen, die eben auch in einen Zustand kommen der Erschöpfung und dann des Burnout. Und es ist immer so eine Gratwanderung, wenn man als Frau berufstätig ist, so wie ich es auch bin, und daneben aber doch auch immer einen Kinderwunsch gehabt hat und Familie gegründet hat. Und dann gibt es immer noch den Haushalt und die ganzen Aufteilungen dieser Arbeiten. Und ja, und das wechselt sich so auf und ab. Und da gab es auch natürlich bei mir in meinem Leben Phasen, wo ich auch sehr aufpassen habe müssen, nicht auszubrennen. Und wo ich ganz bewusst habe gegensteuern müssen, damit es nicht passiert. Und ja, es ist gut gegangen. Also ich habe immer viel Unterstützung gehabt. Ich habe Glück gehabt, auch in einer Ehe zu leben, wo mein Mann über viele Jahre in der ersten Zeit der Ehe viel Zeit hatte, auch für die Kinder. Und trotzdem waren es auch harte Zeiten. Und Burnout ist mir überhaupt nicht fremd, und ich möchte auch dazu sagen, gerade bei Ärzten ist die Burnout-Rate besonders hoch. Ärzte sind selber überhaupt nicht geschützt davor. Und ich denke, Ärztinnen sind noch einmal mehr herausgefordert, und von dort her kenne ich die Situation gut. Burnout ist etwas, was natürlich überhaupt bei Frauen in manchen Lebensphasen sind wir eher gefährdet, in anderen wieder weniger. Jetzt, ich lebe jetzt in einer Lebensphase, wo die Kinder aus dem Haus sind und ich sage einerseits leider und andererseits auch Gott sei Dank. Also es ist immer eine Frage, wie man alles betrachtet. Also leider, weil das Haus halt sehr still ist und mein Leben ist auch ruhiger geworden und das war am Anfang auch schwierig. Und ich habe auch viel vermisst, weil Kinder uns ja sehr beleben und lebendig halten. Und das ist etwas, was ich im Leben auch immer suche. Und andererseits, Gott sei Dank, also wenn ich so an die Jahre der Pubertät meiner Tochter denke, möchte ich sie nicht wieder erleben müssen. Und ich denke, dass das sicher auch etwas ist, was alle kennen, die Kinder haben, Kinder, die selbstständig denken und die sich bewusst ablösen. Also es ist nicht immer Spaß, es ist manchmal sehr hart. Und es ist auch gut, dass es dann wieder vorbei ist und gut gegangen ist. Aber ich habe gerade in diesen Jahren sehr für viel Verständnis entwickelt für Frauen, die Alleinerzieherinnen sind. Und ich glaube, ich kann im Nachhinein sagen, also ohne die Unterstützung meines Mannes hätte ich es wohl kaum geschafft. Und ich bewundere wirklich Frauen, die berufstätig sind und dann noch Alleinerzieherinnen sind. Also Hut ab, das ist für mich eine unglaubliche Leistung.
Viele Stichworte, die wir im Laufe des Gesprächs noch ausführlicher auch besprechen werden. Ja. Es heißt ja immer wieder, dass Burnout heute zunimmt. Und man hat ja vor vielen Jahren noch von der Managerkrankheit gesprochen und so getan, als ob das erstens nur Männer und zweitens nur solche in hohen Etagen betrifft. In der Zwischenzeit beim Burnout sagt man, das betrifft einfach alle. Also die Hausfrau genauso wie die Karrierefrau und auch eben nicht nur ältere, sondern zum Teil auch schon sehr junge. Das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die Sie in Ihrer Praxis machen.
Ja, Burnout ist sicher ein Begriff, ein neuer Begriff und grenzt sich inzwischen auch von Depressionen ab. Aber letztendlich hat es das ja immer schon gegeben im Sinne eines, früher hat man gesprochen von Erschöpfungszustand, Erschöpfungsdepression und heute grenzt man das noch ein bisschen genauer ab. Aber so vom Beruflichen her kann ich mich gut erinnern, dass ich so Anfang der 90er Jahre wirklich das erste Mal bewusst mich beschäftigt habe, auch mit Burnout, und zwar weil immer mehr Frauen zu mir in die Ordination gekommen sind, die waren pflegende Angehörige. Und über diese pflegenden Angehörigen, über diese Frauen mit ihrem Erschöpfungszustand, mit ihrer Depression, bin ich überhaupt dann so zu meinem jetzigen auch Spezialgebiet der Demenz gekommen, weil ganz viele dieser Frauen haben damals neben Beruf und Kinder und Haushalt zu Hause demente Angehörige betreut und sind ausgebrannt. Und das nimmt auch zu. Und das wäre schon eine auch der Ursachen, warum es so zunimmt, dieses immer mehr, immer schneller Leben und auch immer mehr gefordert werden, auch als Frau im Alltag, im sozialen Kontext, in der Familie, im Beruf.
Burnout, auch weil es ein englischer Begriff ist, klar, man sagt schon oft auch ausgebrannt sein, aber ich habe den Eindruck, man kann sich oft darunter gar nicht so vorstellen, wie das ausschaut. Und ich habe mir so vier kurze Beispiele ausgesucht. Mitte Juni, da war ich beim Einkaufen im Supermarkt und an der Kasse des Supermarkts habe ich folgendes Gespräch miterlebt. Die junge Kassierin hat ihre Kundin, die um die 40 war, eine Frau um die 40, gefragt, Nachmittagsschicht, es war morgens um 9, Nachmittagsschicht. Ja, noch 3 Wochen, sagt die Frau mit tonloser Stimme. Dann habe ich Urlaub. Endlich. Ich brauche es. Und dann erzählt sie und sagt, seit einiger Zeit erwache ich in der Nacht und muss an die Firma denken. Auch heute Nacht wieder, schweißgebadet, patschnass. Ich musste das ganze Bett neu überziehen. Irgendwann streikt der Körper. Es langt einfach. Eine andere Frau, die hat 2 mies bezahlte Jobs. Man spricht ja heute von diesem Begriff Working Poor, das heißt, obwohl man eine Arbeit hat, aber weil der Lohn so niedrig ist, kann man nicht davon leben. Und sie erzählt, wie sie auch nach einer besonders stressigen Zeit in beiden Jobs, einer davon Serviererin, wie sie merkt, es beginnt mit Herzrasen, mit Schlafstörungen, mit Panikattacken in der Nacht, ständiger Übelkeit, dauerndes Erbrechen, tagelang, obwohl sie nichts mehr isst. Hitze, sagt sie, als ob man mit einem Phlegmgerät durch den ganzen Körper fährt. Das sind zwei Frauen von ganz unten. Und es gibt aber auch Frauen von ganz oben, die ganz erfolgreich sind, die gerne als Powerfrauen, als Vorbild bezeichnet werden, von anderen beneidet werden. Und dann erfährt man, denen geht es seltsamerweise auch gar nicht so gut. Zum Beispiel eine Schweizer Sportmoderatorin im Fernsehen, die Regula Späni, 45 Jahre alt, heißt da in einer Zeitungsmeldung vom vergangenen Sommer, sie hat ihren Abschied vom Fernsehen bekannt gegeben und in einem Interview sagt sie nun, was der entscheidende Grund dafür war. Sie sagt, ich hatte Angst, dass ich in ein Burnout reinlaufe. Es war die Angst davor, dass ich irgendwann sagen muss, so, jetzt müsst ihr mich einliefern. Ihr Alltag als berufstätige Mutter sei zum Teil chaotisch gewesen. Ich war ständig in einem Clinch. Eigentlich sollte ich jetzt an eine Sitzung, eigentlich sollte ich jetzt dieses Mail noch schicken, eigentlich dieses Manuskript noch fertig schreiben. Auf der anderen Seite die Kinder, die fragen, wann gehen wir mal wieder in den Wald? Und ein anderes Beispiel von einer Frau ganz oben, das berühmt geworden ist, vielleicht kennen Sie dieses Buch von Miriam Meckel, Brief an mein Leben. Sie ist die Erfolgs- und Powerfrau par excellence. Sie hat eine Traumkarriere hingelegt. Als sie erst gut 30 war, wurde sie die jüngste Universitätsprofessorin in Deutschland, ohne dass sie eine Habilitationsschrift eingereicht hat. Sie ist auf der ganzen Welt herumgereist. Sie hat ein rasendes Leben mit vielen Erfolgen geführt. Sie hat alle Warnhinweise ihres Körpers ignoriert, bis sie dann eines Tages zusammenklappt. Und sie beschreibt das sehr ehrlich in diesem Buch. Und dann begannen plötzlich schreckliche Bauchschmerzen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Nichts essen, war geschwitzt und zittrig. Aber irgendwie kam ich noch durch den Abend, doch am nächsten Morgen ging nichts mehr. Dann bin ich zusammengebrochen. Burnout. Ich hasse dieses Wort. Ich mag es nicht für die Beschreibung meines Zustands benutzen. Mein Arzt war gnädig, er hat einfach die deutsche Sprache verwendet. Seine Diagnose lautete schwerer Erschöpfungszustand in Verbindung mit einer Infektion meiner Stoffwechselorgane. Nieren, Leber und Milz funktionierten nicht mehr so, wie sie sollten. Meine Magenschleimhaut und meine Bauchspeicheldrüse waren entzündet und mein Immunsystem hatte sich aus meinem Körper verabschiedet. Vier Beispiele und dann gibt es Menschen, die meinen, Burnout sei eine Modekrankheit, eine Einbildung. Ja, was sagen Sie?
Ja, von Modekrankheit kann man wirklich nicht sprechen, obwohl man natürlich schon erwähnen muss, dass Burnout natürlich eine gesellschaftlich anerkannte Erkrankung ist, was eben dazu führt, dass zu mir auch viele Menschen kommen, die sagen, ich habe ein Burnout, deswegen komme ich und ich dann feststelle, dass sie schon längst eine Depression haben. Also ich bin froh, dass es den Begriff Burnout gibt und die Leute dadurch eine niedrigere Hemmschwelle haben, sagen, ich habe etwas, das darf ich auch sagen, darüber kann ich auch sprechen, das ist gesellschaftlich anerkannt, das ist das Gute.
Also weniger tabuisiert als
weniger
die Depression.
Tabuisiert. Mhm. Und es führt dann auch eher dazu, dass Leute sich behandeln lassen. Allerdings muss man da schon auch ein bisschen vorsichtig sein, dass in diesem Topf Burnout alle möglichen Diagnosen drinnen landen, die eigentlich letztendlich dann auch was anderes sind. Also man muss schon ein bisschen differenziert auch hinschauen.
Ich wollte mit den Beispielen vor allem auch darauf hinweisen, dass Burnout eben nicht nur sozusagen etwas ist, das man nicht sieht, sondern Burnout kann eben auch ganz massive körperliche Symptome haben, also bis hin zu Lähmungserscheinungen und ja, einfach furchtbaren Dingen. Wo es aber oft so ist, dass wenn man internistisch untersucht wird, wird nichts gefunden. Internistisch ist alles in Ordnung.
Ja, Gott sei Dank. Wobei natürlich durchaus die Möglichkeit besteht, wenn jemand nichts unternimmt mit dem Burnout und einfach so weiterarbeitet, dass früher oder später der Körper durch wirkliche Erkrankungen, also nicht, dass man nichts findet, sondern es entwickeln sich dann funktionelle Störungen, es entwickeln sich Krankheiten irgendwann. Wenn der Mensch selber vom Kopf her keine Grenzen setzen kann, dann setzt der Körper uns Grenzen. Und diese wirklichen Erkrankungen geben dann auch Sinn. Die sind notwendig, genau. Weil ich offenbar vom Kopf her nicht kann. Dann erlöst mich, ich sage auch manchmal zu Patienten mit Burnout, die die Diagnose zwar akzeptieren, aber mir mitteilen, ja, aber ich kann leider nicht zurücktreten, ich kann auch nicht in Krankenstand, ich muss leider so weitermachen. Dann sage ich auch manchmal, gut, wenn es gar nicht geht, der Körper wird sich sicher erlösen. Mhm. Und es wird kommen. Mhm.
Also keine Strafe, sondern eigentlich der Körper, der uns doch hier in sehr freundlicher Art hilft, auch wenn es wir nicht so empfinden, eine Bremse zu ziehen, die wir so vom Kopf her nicht in der Lage sind zu ziehen. Ja. Das scheint ja oft wirklich schwierig zu sein, auch wenn man es erkennt, also auszusteigen oder das Tempo zu verlangsamen. Das beschreibt auch Miriam Meckel sehr eindrücklich in diesem Buch. Ja, das war jetzt sozusagen eine Art Ouvertüre, die Einführung in das Thema. Und wir haben uns vorgenommen, so im Hauptteil zu fragen, was stresst denn Frauen speziell? Was setzt Frauen unter Druck? Welche Stressoren sind für Frauen besonders typisch und gefährlich? Und wir sind dabei auf drei Gruppen gekommen. Es gibt Stressoren, die aus dem äußeren Bereich kommen, aus den Lebensumständen könnte man sagen. Es gibt die biologischen Stressoren und es gibt die inneren Stressoren, über die das letzte Mal Reinhard Haller auch schon sehr viel gesprochen hat, so die emotionalen Faktoren, die auch zu viel Stress führen. Und wir möchten jetzt bei diesen einzelnen Gruppenbereichen auch etwas verweilen, weil wir auch denken, die Ursachen zu kennen, ist natürlich schon die halbe Therapie. Wenn man weiß, welche Wege gefährlich sind, welche Wege Irrwege sind oder Wege, die krank machen können, dann hat man natürlich auch schon etwas für die Prävention, für die Vorbeugung in der Hand. Ja, beginnen wir mal mit diesem äußeren Bereich, man könnte auch sagen mit den gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Ursachen oder noch einfacher gesagt einfach mit den Lebensumständen. Und da denkt man natürlich zuerst einmal auch in einem Haus wie diesem in der Arbeiterkammer an den Arbeitsplatz und der Druck am Arbeitsplatz, der ist gewachsen. Das hat im Frühling eine Studie der Arbeiterkammer gezeigt. Stichworte waren Kündigung, Lohnverzicht, Psychodruck, zu niedrige Löhne. Und man muss wahrscheinlich auch sagen, Frau Dr. Gassner-Brehm, dass die Krise diesen Druck noch einmal verstärkt hat, verschärft hat.
Ja, auf jeden Fall hat es das sicher verschärft. Tatsache ist ja, dass Frauen auf der einen Seite immer besser ausgebildet werden. Also wir haben etwa auf der Universität 50% Studentinnen. Wir haben auch hier in Vorarlberg unter den Maturantinnen einen Anteil von 50% Frauen. Das ist super. Also so weit, so gut. Da haben Frauen aufholen können. Andererseits ist aber zu beobachten, dass diese Frauen dann trotz der guten Ausbildung ja von vornherein eher in Berufe gehen, die, ja, wie soll man sagen, bezüglich Entlohnung eher unten angesiedelt sind. dass diese Frauen viel mehr zu finden sind in den Teilzeitjobs und so weiter. Und da fragt man sich, wenn die Ausbildung gleich gut ist, was ist eigentlich da überhaupt passiert? Wie ist das, warum ist das so möglich? Und das, die Antwort ist sicher zu finden, weil Frauen auch eben neben der Arbeit zusätzlich noch eben diese Mehrfachbelastungen haben, weil es immer noch die Frauen sind, die ja die Kinder auf die Welt bringen und weil es, und so auch in Vorarlberg, Frauen sind, die den Großteil der Hausarbeit machen. Ich habe gerade in diesem neuen Situationsbericht von Vorarlberg, vom Frauenreferat, habe ich gerade gelesen, was Bügeln und Waschen betrifft, machen es in allen Haushalten etwa 90% Frauen. Also so schaut es halt einfach aus und das ergibt dann eine Summe an Belastung und auch eine Summe an Herausforderungen.
Einfach, und dass es zu viel ist.
Dass es zu viel ist. Ja. Und zusätzlich natürlich am Arbeitsmarkt in der Krise, das trifft ja jeden, Männer und Frauen, da glaube ich, muss ich gar nichts erzählen, wie sich das Ganze zugespitzt hat und Überstunden, flexible Arbeitszeiten, immer flexibler muss man sein und immer schneller und immer mehr bringen in kurzer Zeit und das macht einfach Druck. Und wenn man jetzt die Situation speziell von Frauen eben anschaut, dann kommen da so viele Faktoren zusammen. Also sie sind in Berufen, die nicht die gleiche Anerkennung haben. Und Anerkennung ist in unserer Gesellschaft natürlich nicht nur Lob und Anerkennung im verbalen Sinne, sondern es ist auch Bezahlung.
Geld.
Und das ist Geld. Und das hört man jedes Jahr wieder und es wird jedes Jahr wieder von der Ministerin reklamiert und so weiter. Frauen sollen gleich viel verdienen wie Männer und so weiter und so weiter. Was heißt das? Das heißt eigentlich schon auch, das ist ein Ausdruck dafür, dass Frauen auch diesbezüglich zu wenig Anerkennung kriegen oder mehr drum kämpfen müssen. Und zusätzlich denke ich aber, dass Frauen sich, wie viele Studien ja zeigen, sowieso mit dem Selbstwertgefühl schwerer tun als Männer. Jetzt kommt das noch dazu, dass also da Lob und Anerkennung fehlt. Und die Spirale dreht sich dann so weiter. Also es gibt einfach da ganz klare Unterschiede und ganz klare Unterschiede auch die Belastungen betreffend.
Bleiben wir noch bei diesen Mehrfachbelastungen, also Kinder ist klar, das hat die Regula Speni auch so schön beschrieben, eben das Gefühl, ich sollte ja noch für den Beruf das erledigen, dieses Telefonat, dieses Mail, das anschauen, aber auf der anderen Seite warten die Kinder und fragen, was ist da los? Jetzt passiert dasselbe mit der Mehrfachbelastung dann am Ende des Lebens, nicht am Ende des Lebens der Frau, sondern wenn die Eltern wieder älter werden und die Pflege der kranken alten Eltern anfällt.
Also das ist ein Faktor, den ich wirklich, dem ich sehr, ja, nicht pessimistisch, ich bin immer optimistisch und denke, es wird eine Lösung geben, aber doch mit Sorge entgegenschaue. Es wird uns treffen, die wir hier sitzen. Und da stellt sich schon dann einmal die Frage, wer wird uns pflegen, wer wird uns betreuen? Und im Moment ist es so, dass 80% der pflegebedürftigen Menschen in Vorarlberg leben zu Hause. Und die werden wieder zu etwa 80% von Frauen zu Hause betreut und gepflegt. Also das heißt, diese ganze Last, die auf uns noch viel vermehrt und in größerem Paket auf uns zukommen wird, von pflegebedürftig, weil wir werden noch älter werden, die Lebenserwartung steigt, das ist ja super, nur die Frage ist, welche Lebensqualität werden wir im Alter haben und wer wird uns pflegen? Und da stellt sich dann schon die Frage, da sind die Gesundheitspolitiker in höchstem Maße gefordert, die Gesellschaft, wir alle sind gefordert, wie werden wir dieses Problem lösen? Und wenn ich zum Thema Burnout und Frauen komme, dann denke ich, da kommt schon was auf uns zu und auch auf die nächste Generation der Frauen.
Das sind dann einfach große existenzielle Lasten, eben zum Beispiel die Pflege zusätzlich zum Beruf beispielsweise.
Ja.
Das Stichwort noch mit der Bezahlung, das muss in diesem Zusammenhang schon auch noch einmal extra erwähnt werden, Frauen leisten viel Arbeit, die nicht bezahlt ist.
Eben.
Und eben, wie Sie gesagt haben, Geld bedeutet in unserer Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, ja, Anerkennung. Und das heißt auch, dass diese nicht bezahlte Arbeit, die wird zwar in Sonntagsreden immer gelobt, wie wichtig und wie unverzichtbar die ist. Und auch die Volkswirtschaftler sagen natürlich, ohne diese unbezahlte Arbeit würde eine Volkswirtschaft zusammenbrechen, die aber überhaupt nicht berücksichtigt wird im Bruttoinlandsprodukt, ja, zum Beispiel. Also das ist einfach, wir können das nicht lösen, aber man muss es als Ursache mit ansprechen. Viel Arbeit, für dies keine Anerkennung, ja, sprich keinen Lohn, kein ja, Geld gibt.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Faktor, wenn man genau eben diese Arbeiten ohne Entlohnung oder mit wenig Lohn und Anerkennung anschaut, dann sind es genau diese Bereiche, um die sich die Männer, um es mal so zu formulieren, nicht reißen. Also wir sehen, wir finden die Männer in den Branchen, wo man auch mehr verdient. Ganz klar kann man das anschauen, bis auf wenige Ausnahmen. Lehrberuf wäre so eine Ausnahme. Geht's wieder?
Ich glaube, sonst kriegen wir schon Hilfe dann von der Technik, wenn es länger aus. Es kann manchmal sein, dass was ein Wackelkontakt,
okay,
oder etwas ist, aber wir müssen ja nicht perfekt sein. Zu dem kommen wir. Nein. Das ist ja auch ein großer Schutz vor Burnout.
Da bin ich auch froh. Ja, auf jeden Fall das geht halt ganz klar hervor. Also in welchen Berufen finden wir welche Geschlechter eher überrepräsentiert und welche unterrepräsentiert? In den oberen Etagen der meisten Berufe finden wir auch Männer. Es gibt in ganz Vorarlberg keine Frau Primaria.
Eine
jetzt.
Eine in der Zwischenzeit.
Ja, in der Zwischenzeit Blumen, eine, ja, stimmt. Aber wie auch immer, also die Gründe dafür sind natürlich mannigfaltig und die Gründe dafür liegen auch daran, dass Frauen ja nicht immer präsent sein können, weil sie dann in Karenz gehen müssen und. Also es gibt viele Gründe, aber das sind trotzdem Fakten, die einfach als solches auch etwas aussagen.
Die fehlende Anerkennung in Geld wird oft erwartet, dass wir Männer das ausgleichen können, aber wir können den Frauen einfach die Anerkennung, das Lob gar nicht geben fürs Bügeln und fürs Kochen.
Ja, ich denke, es wäre schon viel getan, wenn
sie sich alle bemühen. Oder die Arbeit teilen. Noch ein letzter Punkt bei diesen äußeren Bedingungen, die am schwierigsten zu ändern sind, das muss man natürlich schon sagen, aber die einfach trotzdem angesprochen gehören. Noch ein letzter Punkt bei diesen Bedingungen, die Rolle der Frau. Es gibt natürlich auch einige, wenn die uns vielleicht zugehört haben, die sagen, ja, dann soll halt Frau nicht ein Schaffer gehen. Also meint nicht keinen Beruf nachgehen. Aber die Rolle der Frau hat sich natürlich in den letzten 40 Jahren, das hat ja gerade unsere Generation miterlebt, sehr verändert. Und das ist auch auf der einen Seite natürlich wieder ein Vorteil, ein Segen, auf der anderen Seite aber auch etwas, was es nicht unbedingt leichter gemacht hat.
Nein, es hat sich nicht leichter. Geht wieder?
Ich weiß nicht. Muss es noch einmal neu positioniert werden? Was
geht's?
Sagen
geht's
unsere,
wieder? Okay.
Unsere Techniker, der Günther, kommt schon.
Der Technikerchef, zu Hilfe. Ein Mann muss helfen.
Der, wo gerne hilft.
Kann ich es auf den Tisch legen? Geht es? Okay, jetzt geht es wieder.
Als Not.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, die Rolle der Frau hat sich natürlich extrem geändert. Wenn Sie sich alle erinnern, wie haben es unsere Großmütter gehabt, was für Rechte haben die gehabt, was für Pflichten haben sie gehabt, wie ist den Müttern gegangen, wie geht es uns jetzt und Ich schaue auch auf meine Tochter und beneide sie. Sie hat es in diesem Sinne vielleicht einerseits auch noch besser. Sie hat zum Beispiel einen Freund, der jeden Abend kocht. Von dem habe ich eigentlich nie geträumt, aber es gibt immer Verbesserungen. Aber man muss eigentlich auch dazu sagen, natürlich hat das Ganze auch einen Preis. Also alles, was Emanzipation heißt und auch die Tatsache, dass Frauen alle gut ausgebildet sind. Und der Preis ist zum Beispiel auch eine Verunsicherung. Früher haben die Frauen geheiratet und waren versorgt. Sie waren einfach einmal wirtschaftlich zum Beispiel versorgt. Es hat nicht, war keine Garantie, dass die Ehe gut war. Heute müssen die Frauen sehr viel mehr eigentlich sich selber auf die Füße stellen und müssen einfach auch, denke ich, in diesem Sinne, im Sinne dieser Selbstständigkeit, auch auf gewisse Sicherheit verzichten. Also es hat alles einen Preis. Und die Anstrengungen, wenn man eben neben dem Haushalt und neben der Kindererziehung auch noch beruflich Karriere machen will, was einem ja suggeriert wird über die guten Ausbildungen, die sind ganz groß. Also so muss man immer abwägen. Und es gibt natürlich kein Zurück mehr. Also wir werden sicher nicht mehr zurück als Frauen gehen in die Verhältnisse unserer Großmütter. Es gibt einfach nur ein Vorwärts. Und dieses Vorwärts, in welche Richtung es geht, das bestimmen wir Frauen auch mit. Also da sind wir nicht den Männern ausgeliefert, sondern wir bestimmen das jeder für uns mit. Es bedeutet aber auch, was ich so auch in der jungen Generation sehr beobachte, es muss alles noch viel mehr ausgehandelt werden. Also im Sinne von nix ist fix. Früher war es ganz normal, dass also Männer, ich weiß nicht, selten Staub saugen oder ich denke, mein Vater hat sicher sein Leben lang nie Staub gesaugt. Und das war einfach fix. Jetzt muss man sich alles aushandeln miteinander, wer macht was, wie viel, wie oft und wann und wieso. Ja, und das braucht schon auch Zeit, Diskussionen und kostet auch Energie.
Ich habe da ein schönes Zitat gefunden, das heißt, Kinder, Küche, Karriere, Kollaps. Ein gutes Verhältnis zwischen Liebe und Arbeit, Familie und Beruf. Und dann noch den ganz persönlichen Bedürfnissen zu finden, ist für Paare heutzutage ein schwierigerer Balanceakt denn je zuvor. Unsere Ansprüche an die Qualität unserer Liebes- und Familienbeziehungen sind enorm. Gleichzeitig leben wir in Strukturen, die es uns schwer machen, diese Ansprüche auch nur annähernd zu verwirklichen. Also es geht sehr auseinander, der Anspruch und das, was Realität ist. Und dann heißt es, irgendetwas bleibt immer auf der Strecke und schnell entwickelt sich im Ringen um das Machbare und Gewünschte ein Beziehungskampf oder ein Beziehungskrampf zwischen den Partnern.
Ja.
Etwas ist mir bei dieser Rolle noch wichtig aus psychischer Sicht, aus Sicht von seelischer Gesundheit, von seelischer Stabilität. Wäre es wichtig, sich mit einer Rolle, mit der Rolle, die man hat, die Frau hat, klar zu identifizieren. Und diese klare Identifikation ist aber auch etwas Schwieriges.
Ja, diese klare Identifikation ist inzwischen natürlich auch schwieriger geworden und es gibt sehr viele Verunsicherungen. Und man weiß heute zum Beispiel auch aus der Stressforschung, dass es gerade diese klare Rollenidentifikation bräuchte, um vor Burnout eher geschützt zu sein. Also wenn eine Frau zum Beispiel sich entscheidet für eine Karriere und daneben noch zu Hause Kinder hat und gleichzeitig in diesen Konflikt hineinkommt, dass sie sich immer sagen muss, ja, also ich mache jetzt die Arbeit gern und die Überstunde mache ich auch gern, aber eigentlich sollte ich daheim sein, um Gottes Willen, eigentlich sollte ich daheim sein, ich habe trotzdem gleichzeitig immer ein schlechtes Gewissen, dann ist das ein extremer Stressfaktor. Und man weiß aus der Forschung, dass das ein Faktor ist, der eben viel schneller zu diesem Ausbrennen führt, als wenn Frauen sich ganz klar festlegen und sagen, also ich habe kein Problem, meine Kinder, die soll der Mann erziehen, ich bin jetzt auf diesem Platz. Ja, diese Frauen wären eher geschützt vor Burnout.
wäre es leichter, eben, wenn man sozusagen sich klar festlegt, beispielsweise eben auf die Berufsrolle oder auf die Rolle als Mutter.
Ja.
Also wer das kann.
Wer das kann.
Beide Rollen sind oft schwierig. Also denke ich gerade auch für junge Frauen, die diese guten Ausbildungen haben, die Karriere machen und dann plötzlich aber tickt nicht zuletzt auch die biologische Uhr, ja, die dann sagt, ja, wäre es jetzt nicht doch und gut und Kinder, ja, und so. Und ich mein, ja, dann in einer solchen Situation kann es schwierig werden.
Ja, ich kenne ja auch Frauen, die zu mir kommen und sich dann entschieden haben, also sie brechen jetzt einmal ihre Berufslaufbahn vorübergehend ab, Karenz, verlängerter Karenz und so weiter, und sie bleiben daheim bei dem Kind. Und sind am Anfang auch recht glücklich und auf einmal kommen sie dann zu mir und sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe den ganzen Tag keinen Ansprechpartner mehr, niemand, der mit mir spricht, ich habe keine geistige Herausforderung mehr, ich kriege, glaube ich, eine Depression, ich halte es einfach nicht mehr aus. Und das muss man auch sehen. Und selbst wenn diese Frauen dann zu Hause für diese Arbeit eine Bezahlung bekommen würden, wären sie nicht glücklich. Und ich ermuntere schon diese Frauen dann auch und sage, stehen Sie dazu, wenn das Ihnen nicht entspricht, wenn es Ihnen so fehlt. Ihr Kind kann nicht. Ich glaube, es geht wieder nicht mehr. Aha. Was hat denn das?
Wenn der Sender zugedeckt ist, ich weiß nicht.
Stehen Sie dazu, Ihr Kind kann sich auch nicht optimal entwickeln, wenn es zu Hause zwar eine Mutter hat, die immer präsent ist und 24 Stunden im Tag jetzt daheim ist, aber eigentlich 24 Stunden betrübt, depressiv und unglücklich. Das kriegen Kinder auch mit. Also das ist dann auch nicht die optimale Lösung. Und so, denke ich, muss jeder schon für sich, so gut es geht, seinen Weg finden und vor allem auch seine Rolle, die er haben will, definieren und irgendwo auch mit dem Partner aushandeln oder Möglichkeiten suchen, dass er so leben kann, dass er irgendwo sein Leben auch verwirklichen kann.
Okay, das waren ein paar Gedanken zu diesem Thema äußere, gesellschaftliche, wirtschaftliche Umstände, Lebensumstände, die sich zu Stressoren entwickeln können. Ein Thema, das natürlich auch unerschöpflich ist, über das man allein einen ganzen Abend reden könnte. Aber wir kommen zu einem zweiten Bereich, der bei Stress und Burnout für Frauen eine spezielle Rolle spielt, und das wäre die Biologie. Mhm. Was haben denn die mit Stress oder mit Burnout zu tun,
frage ich jetzt mal ganz naiv. Tatsache ist, und das weiß ja jeder, Männer sind anders wie Frauen und schauen schon äußerlich anders aus, und Frauen sind auch wieder anders. Und da gibt es ja genug Literatur drüber, von Mars und Venus und was es da alles gibt. Und das, was uns letztendlich so unterschiedlich auch äußerlich macht, das sind die Hormone. Also die Hormone, die dafür verantwortlich sind, wie wir unsere sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln. Und man weiß ja heute, dass zum Beispiel schon in der Schwangerschaft, da gibt es viele Untersuchungen jetzt drüber, dass Testosteron bei Knaben deutlich erhöht ist, schon in der Schwangerschaft. Und das ist gerade dieses Hormon, das eigentlich auch das Leben lang das Denkmuster von Männern prägt und unterscheidet vom Denkmuster der Frauen. Dieses Hormon führt dazu, dass Männer sehr viel systematischer denken und weniger emotional denken. Also das sind Dinge, gerade von der biologischen Forschung her, wo man wirklich auch sehr viel beweisen kann und wo man sehr viel auch sucht in Richtung, warum reagieren Frauen so, warum sind Männer anders.
Also das wäre so, dass Fakten, Hormone auch die Persönlichkeit Hormone bestimmen, mitbestimmen, etwas, was man ja heute fast scheu hat, irgendwie sich auszusprechen, ja, weil man sich gleich einen Vorwurf einhandelt, dass man biologistisch sein versucht, die Frau auf ihre Biologie festzulegen?
Na, natürlich besteht die Frau nicht nur aus den Hormonen, aber das ist einfach ein Faktum und über das kann man auch nicht drüber fahren und das ist auch sehr interessant. Und ich denke, gerade beim Thema Burnout und Frauen muss man auch noch bedenken, dass Frauen zusätzlich noch im Sinne des Monatszyklus zum Beispiel sehr durch Hormone auch emotional geprägt werden und außerdem noch im Laufe des ganzen Lebens. Aber es gibt viele Frauen, die haben ein bisschen Burnout-ähnliche Symptome, bevor die Regel kommt. Sie sind auch reizbar, eher launisch. Manche haben dann große Beschwerden während der Regel. Natürlich reagiert die Psyche auch drauf und man ist nicht gut gelaunt. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen und das ist mir auch immer wieder wichtig, dass das Männer wissen und daran denken und dann diese Misslaunigkeit nicht auf sich beziehen, sondern sich vielleicht auch mal sagen können, okay, es hat nichts mit mir zu tun, es sind die Hormone. Und zusätzlich muss man auch sehen, diese Hormone, die sind ja auch dafür verantwortlich, dass Frauen überhaupt schwanger werden können und dann Kinder auf die Welt bringen und dass sie diese auch stillen können und so weiter. Mädchen, Buben in der Pubertät, da spürt man ja auch die Hormone. Ein ganz wichtiges Thema bei den Hormonen ist der Wechsel der Frau, das Klimakterium, das Präklimakterium. Und in dieser Phase beobachten wir ebenfalls Veränderungen, psychische Veränderungen, Reizbarkeit, Unausgeglichenheit, Schlafstörungen und so weiter, die sind sehr ähnlich dem Burnout. Und wenn jetzt eine Frau in diesem Klimakterium steckt und zusätzlich dann auch noch ein Burnout hat, weil Mehrfachbelastung und die Mutter ist auch noch zum Pflegen und so weiter und die Tochter pubertiert gerade gleichzeitig, dann kommen so viele Faktoren zusammen, dass es wirklich eine große Belastung gibt und auch ein großes Risiko, dass Frauen gerade in dieser Lebensphase psychisch erkranken. Und es ist mir wirklich auch ein Anliegen, dass man auch an die Hormone denkt. Und ich stelle immer wieder fest, dass auch männliche Kollegen von mir das zu wenig tun. Dass man also wirklich eine Hormonabklärung macht, zusammen mit dem Gynäkologen und sich überlegt, kann es auch daran liegen? Muss man da was verbessern? Auch in der Therapie, um dem vorzugreifen, Sinne.
Wichtig aus dem Gesagten ist jetzt auch einmal festzuhalten, dass Burnout eben nie nur eine Ursache hat, kein eindimensionales Geschehen ist, sondern eben, es kommt erstens nicht von heute auf morgen, sondern es entwickelt sich oft über eine lange Zeit und eben es wirken mehrere Ursachen zusammen. Es sind nicht nur die Hormone, aber es ist auch nicht nur der Arbeitsplatz, es ist auch nicht nur die Partnerschaft oder nicht nur die Kinder, aber halt die Mischung, die ergibt diese große Belastung.
Genau, viele Ursachen und oft ist dann die Spitze eines Eisberges. Das, was man dann so findet. Aber man muss auch in der Therapie und als Arzt denken, dass ja der Mensch ganzheitlich, dass er also nicht nur ein Arbeitstier ist und nicht nur eine Mutter und Hausfrau, sondern dass es da viele Felder gibt und dazu gehört auch das Biologische.
Okay, haben wir das ausreichend behandelt?
Ja,
okay. Fast. Dann kommen wir zum dritten großen Bereich von Stressoren, die für Frauen und Burnout, Frauen und Stress besonders wichtig sind. Und das wären die inneren Haltungen oder man kann auch sagen die psychischen, die seelischen Haltungen oder persönliche Haltungen. Manchmal umgangssprachlich sagt man auch der Charakter. Also darüber wurde in den letzten Jahren viel geschrieben. Sie haben schon erwähnt mit so Büchern vom Mars und von der Venus und wie unterschiedlich Männer und Frauen sind. Ich denke, was in dem Zusammenhang wichtig ist, mir ist so ein Satz eingefallen, man sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und ich habe die Vermutung, der Weg in die Hölle des Burnout von Frauen ist mit großen Idealen gepflastert. Also mit Idealen, eben mit Haltungen, mit Werten, die auf den ersten Blick eben ganz toll und erstrebenswert sind, aber die auch eine Schattenseite haben, so wie man ja generell sagen kann, das Burnout ist die Schattenseite unserer Leistungsgesellschaft. Leistung steht auch hoch im Kurs, aber eben auch das hat einen Schatten. Und vielleicht können wir einige dieser hohen Ideale mit ihren Schatten auch etwas näher beleuchten. Ein erstes Stichwort wäre Perfektion, Perfektionismus.
Ja, ich glaube, Perfektionismus ist grundsätzlich also ein Stressor bei allen Menschen natürlich, aber ganz besonders bei Frauen. Frauen, die jetzt in mehreren Bereichen tätig sind und tätig sein müssen und dann eigentlich sich aufgrund der ganzen Erziehung und der ganzen Sozialisation sehr häufig, es gilt ja nie alles für alle, also Ausnahmen besteht nie immer die Regel. Klar. Ich glaube, auch wenn wir heute so allgemein sprechen, muss man das betonen, das gilt nicht für alle, aber halt für viele. Frauen werden auch sehr erzogen und sozialisieren sich sehr in Richtung Anstrengung und Fleiß. Und da gibt es auch sehr interessante Untersuchungen drüber. Und mir gefällt ganz besonders diese Untersuchung von der Deborah Tannen, die amerikanische Sprachwissenschaftlerin und Soziologin. Die hat so differenziert und hat gesagt, Männer werden sozialisiert nach der Fußballmetapher und Frauen nach der Klassenzimmermetapher.
Und das meint?
Und das sind zwei sehr schöne Bilder. Und zwar Männer, auch im Hintergrund durch Wirkung von Testosteron unterstützt, also das Biologische belegt auch das, was die Tannen da sagt, entwickeln eigentlich sehr viel mehr Sachlichkeit, sehr viel mehr, also in der Kommunikation, weniger Emotionalität und können Themen sachlicher behandeln. Männer lernen auch während ihres Lebens und vor allem auch bedingt durch diese ganzen Entwicklung von Sport und vor allem Fußball fällt ich so klassisch. Ich kenne jetzt weniger aus beim Fußball, ich habe mein Wissen auch nur von meinem Sohn und der behauptet, ich kenne mich gar nicht aus. Aber es ist sicher so, dass Männer also von klein auf lernen, in Gruppen zu kommunizieren und Frauen eher die dicke Freundin haben oder zwei dicke Freundinnen. Also ganz ein anderes Kommunikationsmuster. Und von diesem Kommunizieren im Gruppen, und wenn wir das ans Fußballfeld denken, dann ist es so, dass sie auch lernen, viel besser zu taktieren. Am Fußballfeld ist das alles erlaubt. Es ist auch erlaubt zu blöffen, es ist auch erlaubt auszutricksen und Männer lernen auch eine Freude am Kämpfen. Also das Kämpfen und sich nach oben kämpfen hat auch was Spielerisches. Und Frauen machen es eher anders und sie beweisen sich eher durch Fleiß und durch Fair Play und sind auch ganz besonders empfindlich. Wenn es um Ungerechtigkeiten geht, haben eher die Stärke darin, dass sie eben eine dicke Freundin haben, also sie lassen auch mehr Nähe zu. Und die Themen, die sie dann miteinander behandeln, sind nicht so sachlich, sondern eher emotional. Also ich habe jetzt einen Sohn und eine Tochter, ich habe das ganz gut miterleben können. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen sie mit ihren Kindern haben oder was für Erfahrungen sie selber haben. Aber ich habe so erlebt, wenn ich also mit meinem Sohn telefoniere, der ist mit zwei Sätzen schon fertig. Und wenn ich ihn frage, wie geht's dem Sohn, wie geht's zum Beispiel deinem Freund, sagt er, ja, dem geht's gut. Dann sage ich, was tut er? Ja, nicht viel. Also, ja, wie soll ich sagen? Also es ist einfach, sind ganz andere Muster. Ja, ganz andere Muster, die uns das ganze Leben lang prägen. Und es gibt ja auch das schöne Sprichwort, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Also meine Tochter, die kann man erzählen und Frauen erzählen sich mehr und reden auch mehr und üben das auch mehr und suchen auch im Gespräch sehr viel mehr Nähe. Jetzt diese beiden Seiten haben alle natürlich ihre Stärken und ihre Schwächen und haben Sonnen- und Schattenseite. Wenn es aber ganz sicherlich um Karriere geht, von Männern dominierten Gebieten, dann braucht es schon manchmal auch andere Fähigkeiten, die Frauen nicht unmittelbar immer haben, sondern erst später lernen müssen.
Und das erhöht auch Stress, oder?
Das macht auch großen, das macht großen Stress.
Großen Stress. Mhm.
Und Perfektionismus gehört da eher eben zu den Frauen dazu, die sich sehr anstrengen. Und ja, zum Perfektionismus habe ich eine sehr nette Geschichte gefunden, die möchte ich vielleicht kurz vorlesen. Eine Anekdote, die macht es auch deutlich, worum es geht. Ich darf es kurz vorlesen. Also, neulich hat ein Fachgeschäft für Frauen eröffnet, in dem sich neue Ehemänner aussuchen können. Am Eingang hängt eine Anleitung, die die Regeln erklärt, nach denen hier eingekauft werden kann. Das Geschäft darf nur einmal aufgesucht werden. Es gibt 6 Stockwerke mit Männern, deren Eigenschaften von Stock zu Stock besser werden. Sie können sich entweder einen Mann aus dem Stockwerk aussuchen, auf dem Sie sich befinden, oder Sie können ein Stockwerk weiter hochgehen und sich dort umsehen. Sie können aber nicht zurück auf ein niedrigeres Stockwerk gehen, das Sie bereits verlassen haben. Soweit. Eine Frau geht ins Geschäft, um sich einen Mann zu suchen. Im ersten Stock hängt ein Schild. Diese Männer haben Arbeit. Im zweiten Stock hängt ein Schild. Diese Männer haben Arbeit und mögen Kinder. Im dritten Stock hängt ein Schild. Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder und sehen gut aus. Wow, denkt die Frau, fühlt sich aber gezwungen weiterzugehen. Sie geht zum vierten Stock und liest. Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus und helfen im Haushalt. Oh Gott, ich kann kaum widerstehen, denkt sich die Frau. Geht gleich weiter. Im fünften Stock steht zu lesen, diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus, helfen im Haushalt und haben eine romantische Ader. Sie ist nahe dran zu bleiben, geht aber doch in den 6. Stock weiter. Auf dem Schild steht, Sie sind die Besucherin Nummer 31.456.12. Hier gibt es keine Männer. Das Stockwerk existiert nur, um zu zeigen, dass es unmöglich ist, Frauen zufriedenzustellen. Vielen Dank für Ihr Interesse im Fachgeschäft für Ehemänner. Auf Wiedersehen. Die Geschichte ist noch nicht fertig, denn gegenüber gibt es ein Fachgeschäft für Ehefrauen. Es hat ebenfalls 6 Stockwerke. Im ersten Stock gibt es Frauen, die gut aussehen und Sex lieben. Im zweiten Stock gibt es Frauen, die gut aussehen, Sex lieben und Geld haben. Der 3. bis 6. Stock wurde noch nie von einem Mann besucht. Ja, da sieht man, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind und wie unterschiedlich Bedürfnisse sind und wie wir Frauen es immer noch besser haben wollen und meinen, es muss immer noch perfekter sein.
Das führt natürlich unmittelbar zum nächsten Stichwort, zu den Erwartungen, hohe Erwartungen an sich selber und natürlich auch andere. Und die hohen Erwartungen sind ja die beste Garantie für Enttäuschungen. Der Bernhard Ludwig hat das immer sehr schön in seinem Kabarett gezeigt, dass er gesagt hat, eben Erwartungen im Vergleich zu Erreichtem gibt den Grad der Enttäuschung an. Das wäre ein Beispiel mit diesem Männerkaufhaus. Bei dem Beispiel, das ich am Anfang zitiert habe von der Regula Speni, von dieser Moderatorin, die sagt eben von sich zum Beispiel, sie wollte immer eine super Frau sein. Also das war ihr Anspruch eben, also Stichwort hohe Erwartung an sich selber. Eine andere erfolgreiche Frau und Autorin, die noch nicht 40 ist, mit der habe ich etwas vereinbart, oder habe ich ja vereinbart für Jänner, Und da bekomme ich gerade gestern ein Mail, wo sie schreibt, ich tue mich furchtbar schwer, es Ihnen zu schreiben und fast noch schwerer, es mir selbst gegenüber einzugestehen. Aber ich fürchte, ich schaffe es nicht, unser geplantes Projekt im Jänner abzuschließen. Der Grund, sie hat am Wochenende einen Vortrag gehalten und ist nach diesem Vortrag zusammengebrochen. Und sie schreibt, es tut mir wirklich furchtbar leid, aber ich habe mich einfach gnadenlos überschätzt, mein Fehler. Übrigens durchaus nicht das erste Mal, aber irgendwann lerne ich es noch, bevor ich 80 werde. Mein Sinn. Und Professor Miriam Meckel, die schreibt in diesem Buch von den Abneigungen, die bei ihr dagegen bestehen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und mehr noch diese auch zu respektieren. In der Klinik kommt der Zweifel, also da fragt sie sich, kann es sein, dass nicht alles immer geht, wie ich es will? Nein, sagt sie, das kann doch nicht sein. Also hohe Erwartungen, das wird auch meistens als eine super Motivation angepriesen, aber eben, die Falle ist, diese hohen Erwartungen gegenüber anderen wird man ja sowieso enttäuscht, aber auch die man gegenüber sich selbst hat, die sind auch ein großer Weg ins Burnout.
Ja, wenn man sich die Latte natürlich zu hoch legt, dann ist die Gefahr immer groß, dass man es nicht schafft. Und es kommt dann noch etwas ganz Wichtiges, glaube ich, dazu bei diesen hohen Erwartungen und auch bei diesem Perfektionismus, dass diese Menschen ja eigentlich sich gar nicht beliebt machen. Perfektionistische Hausfrauen erzeugen oft ein eher stressiges Klima zu Hause und die Kinder und der Mann sind gar nicht so begeistert, wenn da jeden Tag alles durchgeputzt werden muss und wenn keiner einen Staub liegen fallen lassen darf. Beziehungsweise Mitarbeiterinnen, die sehr perfektionistisch sind, legen ja auch für alle anderen die Latten sehr hoch. Und in diesem Sinne, wenn sie das tun, dann kritisieren wir ja indirekt unsere Mitarbeiter. Und vor allem die, die damit nicht mit können, die rangieren dann tief unten und fühlen sich sehr kritisiert. Und das führt dazu, dass Frauen mit hohen Erwartungen und Menschen, die so perfekt sind, wenig Freunde auch finden. Und ganz schlimm wird's, was ich auch schon einmal von jemandem gehört habe, eine Frau, die mir erzählt hat, dass sie also eigentlich schon viel besser ist als ihr Chef und der Chef hat das jetzt auch gemerkt, aber er will es nicht einsehen. Also da wird es dann ganz kritisch und da wird dann der Druck enorm und der Stress und das Burnout und ja, das sind dann so Faktoren, die da dazukommen und auf so perfekte Frauen reagieren auch Männer irgendwo allergisch. Also das ist ein doppelter Druck. Die Frau macht sich selber Druck durch die hohen Erwartungen, strengt sich an bis zum es geht nicht mehr und kriegt immer weniger Lob, weil sie die anderen dadurch indirekt kritisiert. Das ist die doppelte Falle.
Noch etwas hängt mit der Perfektion und mit den hohen Erwartungen an sich und an andere zusammen, dass man eben schlecht Grenzen setzen kann. Also eben Miriam Meckel sagt, sie will für sich keine Grenzen sehen und Grenzen setzen, das würde ja auch heißen, Nein sagen können.
Das ist dann die ganz fatale Kombination, wenn jemand also von der Persönlichkeit her besonders fleißig, besonders perfektionistisch angelegt ist, und dann vielleicht zusätzlich noch ein Faktor wäre auch noch harmoniebedürftig. Diese Kombination gibt es ja auch so oft bei Frauen. Also immer schauen, dass alles glatt geht und keine Konflikte und verantwortlich sich fühlen für alles und dann nicht Nein sagen können. Das sind dann die Menschen, die überaus fleißigen, willkommenen Arbeitstiere. Die Betriebe sind zunächst sehr dankbar für solche Mitarbeiterinnen, aber das geht eben nicht lange gut.
Sich engagieren und aufopfern sind Stichworte sowohl für den, also für den beruflichen, öffentlichen Bereich und für den privaten. Ja. Auch alles, also beides ganz tolle Werte, sich engagieren und sich aufopfern. Ja. Aber Auch das ist im Hinblick aufs Burnout mit einem großen Fragezeichen zu versehen.
Mit einem sehr großen Fragezeichen, weil letztendlich können wir ja an Engagement nur geben, was wir haben. Also wir können überhaupt nur weitergeben, was wir selber haben. Wenn unsere Batterie leer ist, können wir ja nichts mehr weitergeben. Und dann laufen wir schon auf Sparflamme und Sparbatterie und versuchen also immer noch weiterzugeben. Und in der Regel geht es denn genau so lange, wie das die Miriam Meckler auch schön beschreibt und wie ich das also fast täglich in der Ordination höre, dass der Körper den Menschen Grenzen irgendwo aufzwingt, dass einfach irgendetwas nicht mehr funktioniert und dass dann Betroffene einfach spüren und Angst kriegen und das mit Angst wahrnehmen, ich habe jetzt meinen Körper und mich nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist so der Punkt, der in der Regel am häufigsten Betroffene zu einer Therapie, zum Psychiater, zur Psychiaterin führt. Diese Angst, die Kontrolle über sich, über seinen Körper und seine Psyche zu verlieren.
Das ist ein Zustand, der natürlich ja auch wieder Angst erzeugt. Also es ist so ein Teufelskreis, eben wenn man plötzlich spürt, oft hat man sich ja Jahre, Jahrzehnte lang auf den Körper verlassen können und plötzlich hat man das Gefühl, ja, der tut nicht mehr das, was ich gern hätte, was ich möchte. Ich kann mich nicht mehr drauf verlassen. Mhm. Und das erzeugt Angst.
Mhm. Das erzeugt sehr große Angst und da sage ich immer, gut, dass wir dieses Erleben und dieses Gefühl überhaupt haben. Also Angst ist nicht nur negativ. Angst ist auch etwas, was wir dringend brauchen zum Überleben. Wenn diese Angst nicht wäre, würden viele gar nichts unternehmen und warten, bis der Herzinfarkt sie, ich weiß nicht, erlöst oder ins Grab bringt oder was immer noch kommen würde. Also Angst ist auch so gesehen ganz wichtige Botschaft unserer Seele, etwas zu tun.
Und die Angst, das muss man ja auch zur Entlastung sagen, tritt ja oft auf, noch ohne dass eine körperliche Schädigung, eben man meint zwar, man hat es am Herz, man spürt ja da einen Druck oder im Arm oder so, das kennt ja jeder von uns, aber in Wirklichkeit hat man zum Glück noch nichts. Die Angst signalisiert einfach, da passiert etwas oder es braucht eine Änderung. Mhm. Mhm. Noch ein Zitat aus diesem Buch von Miriam Meckel, wo das noch einmal sehr schön, also diese Schattenseite des Erfolgs zum Ausdruck kommt. Sie schreibt, ich war 15 Jahre um die Welt gereist, hatte gearbeitet, geredet, geschrieben, akquiriert, repräsentiert, bis der Arzt kam, im Wortsinne. Ich habe keine Grenzen gesetzt, mir selbst nicht und auch nicht meiner Umwelt, die zuweilen viel verlangt, mich ausgesaugt hat wie ein Blutegel seinen Wirt. Und das meiste von dem, was ich gemacht habe, hat mir tatsächlich Freude gemacht. Ich reise gern, ich schreibe gern, ich arbeite gerne mit Studentinnen und Studenten. Ich schiebe mit Vergnügen und Leidenschaften neue Dinge an und entwickle Ideen. Aber ich habe in alledem nicht die aristotelische Mitte finden können zwischen dem zu viel und dem zu wenig. Und nun war ich plötzlich stillgelegt, wiederum im Wortsinne, um eben diese Mitte zu finden.
Ja, ich glaube, sie sagt da etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich, dass es ja eigentlich im Leben, wenn wir von Gesundheit sprechen, immer um diese Mitte geht. Natürlich sind wir nicht immer in dieser Mitte. Einmal haben wir zu viel, einmal haben wir zu wenig. Aber es ist wirklich ganz entscheidend, auch in der Vorbeugung und letztendlich auch Thema der Therapie, dass ein Mensch wieder in die Mitte kommt. Und mir fällt da auch ein, und das gefällt mir auch gut, dass in der chinesischen Medizin wird ja nicht unterschieden zwischen der ist körperlich krank, aha, körperlich hat er nichts, er ist psychisch krank, sozusagen. Sie sind gesund, gehen zur Psychiaterin, kriegt eh schon jeder einen Schock. Und das unterscheiden die gar nicht. Sondern da geht es eigentlich immer nur um die Erfassung, auch in der Diagnose, ist der Mensch in Harmonie? Und um diese Harmonie geht es ja in unserem ganzen Leben. immer wieder in die Harmonie, in die Mitte zu kommen. Und durch Akupunktur und Kräuter und so weiter, die Therapieansätze, die es in der chinesischen Medizin gibt, wird ja immer angestrebt, einfach in Harmonie zu kommen. Also es ist nicht so sehr symptom- und organorientiert, sondern es geht um einen ganz anderen Blickwinkel. Und wenn man diesen Blickwinkel natürlich immer wieder sich in Erinnerung ruft, und diese Frage möchte ich auch allen einfach für sich so mitgeben, sich immer wieder zu fragen, bin ich im Moment in Harmonie, bin ich in der Mitte oder bin ich eigentlich weit weg von dieser Mitte? Und wie lange bin ich schon weg von dieser Mitte?
Genau, der Körper ist ja eh geduldig und der Geist und die Seele genauso, die begleiten uns eh ganz lange, auch wenn wir einseitig sind. Aber es darf kein Dauerzustand werden, das aus der Mitte sein.
Ja. Aber sich diese Frage immer wieder zu stellen und da denke ich, eigentlich haben da Frauen auch wirklich sehr viel Glück, weil wir haben auch viele Nachteile, aber wir haben sicher irgendwo eine große Kompetenz, wenn es darum geht, wahrzunehmen. Frauen sind grundsätzlich in der Wahrnehmung feinfühliger und achtsamer im Leben als Männer. Nur sollten wir viel mehr trainieren, diese Achtsamkeit und diese Wahrnehmung nicht nur aufs Gegenüber zu lenken und zu schauen, aha, geht es meinen Kindern gut, geht es dem Hund gut, ist die Pflanze gut gegossen, sondern diese Achtsamkeit und Wahrnehmung, auch die eigene Mitte betreffend, auch eben sich selber zu geben, auf sich zu lenken. Mit dem gleichen Gespür, mit dem wir immer schauen, ob es allen rundherum gut geht. Deswegen sind ja Frauen auch so geeignet für alle pflegerischen Berufe, für alle sozialen Berufe, mit dieser Achtsamkeit auch sich selber immer wieder wahrzunehmen, regelmäßig. Und mit dieser Achtsamkeit vielleicht auch wahrzunehmen, was habe ich denn für Bedürfnisse, was habe ich eigentlich für Seiten, die ich nicht lebe? Was fehlt mir wirklich? Und das immer wieder regelmäßig in der Vorbeugung zum Burnout.
Also Achtsamkeit für sich selber ist ja ganz ein wichtiger Punkt für die Therapie, für die Prävention, für die Heilung. Ich möchte auch gleich dort weitermachen, nur noch ein Hinweis, diese sozusagen hochgelobten Eigenschaften von Frauen, die ihre Schattenseiten haben, das habe ich von Boglarka Hardinger gelernt. Sie hat einen Vortrag gehalten, Armes Opfer oder faszinierende Frau. Und in diesem Vortrag beschreibt sie sehr schön 6 Eigenschaften, wie zum Beispiel die Aufgabe, mehrschichtig zu denken, das Multitasking, das Gefühlsleben, das Gedächtnis der Frau, das alles seine Stärken hat, aber eben sie macht auch aufmerksam, welche Schattenseiten das hat. Das möchte ich nur in diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen. Aber das wird es nicht mehr länger dabei verweilen, sondern eher zu den Punkten jetzt zum Schluss kommen, die wichtig sind für die Therapie oder für die Vorbeugung. Also ein erster Punkt, den haben Sie erwähnt, also die Achtsamkeit für sich selber. Damit verbunden ist wahrscheinlich auch der Punkt eben, auch lernen, Grenzen zu setzen oder dieses berühmte Nein sagen zu lernen.
Weil Sie es gerade erwähnt haben, vielleicht muss man das Multitasking auch ganz kurz noch ansprechen, weil das überall in allen Medien und Büchern und überall herumgeistert und weil man immer behauptet, also Frauen können mehr leisten, weil sie diese Fähigkeit des Multitasking so ausgeprägt haben.
Also mehreres gleichzeitig
zu machen. Das heißt, eben ich kann telefonieren, mit der anderen Hand tue ich kochen und daneben hoch immer noch das Kind an, was das als von der Schule erzählt und dann läutet es noch irgendwo und so weiter, alles gleichzeitig. Und das ist jetzt wirklich wissenschaftlich ganz klar bewiesen, dass es eigentlich diese Fähigkeit nicht gibt. Also Tatsache ist, unser Gehirn, ob Mann, ob Frau, arbeitet eigentlich wie ein Computer, seriell und nicht parallel. Das heißt, das, was Frauen wahrscheinlich, weiß nicht, ob sie es besser können, aber vielleicht auch eher gezwungen sind mit diesen Mehrfachbelastungen, das ist dieses Springen. Also wir haben immer nur einen Gedanken und wir springen zum nächsten und wieder hin und wieder her und wieder hin und wieder her. Und Sie können sich vorstellen, wie viel Energie wir dabei verbrauchen. Sodass ich also auch jetzt in der Therapie nur sagen kann, und ich sage das auch meinen Patienten und Patientinnen immer wieder, sie verbrauchen weniger Energie, viel weniger unterm Strich, wenn sie eins nach dem anderen machen. Also das ist sehr entscheidend. Es ist auch energetisch und auch zeitmäßig nicht effizient. Es passieren auch viele Fehler und vor allem, das ist ein Risikofaktor für Burnout. Also dieses Multitasking eher zu verhindern, wäre auch ganz eine wichtige Sache in der Vorbeugung, in der Therapie. Ja, zurück vielleicht zu Ihrer Frage.
Okay. Auch das noch einmal der Hinweis auf Miriam Meckel, weil sie das auch so offen, so ehrlich beschreibt. Sie beschreibt das auch sehr eindrücklich, wie sie natürlich alles parallel gemacht hat. Telefoniert und SMS und Handy und nächsten Artikel schreiben und Musik hören und so weiter. Ja. Und bei ihr hat es dazu geführt, dann auch zu einem dieser Merkmale vom Burnout, die Konzentrationsstörungen, dass sie sagt, sie hat plötzlich gemerkt, sie kann sich schlussendlich auf nichts mehr konzentrieren. Also nicht mehr 2-3 Minuten wirklich konzentriert bei einem Text, bei einem Gedanken zu sein. Gut, also eins nach dem anderen. Achtsamkeit für sich selber haben wir jetzt gehört, eins nach dem anderen.
Das nächste wäre grundsätzlich, und es beginnt wahrscheinlich schon bei der Erziehung von Mädchen und es zieht sich das Leben lang durch, dass Frauen sehr an ihrem Selbstwert später arbeiten sollten, beziehungsweise dass wir sehr achten müssen, Mädchen auch zu Selbstwert und Selbstbewusstsein zu erziehen. Weil, wie wir ja schon diskutiert haben, was Entlohnung betrifft und gleiche Rechte und so weiter, da ganz sicherlich Benachteiligungen da sind. Da gibt es auch viele Studien darüber, dass zum Beispiel Eltern Knaben eher mit dem Wert erziehen, du schaffst es. Und bei Mädchen eher den Erziehungssatz formulieren, du musst es schaffen. Und das ist ein irrsinniger Unterschied fürs ganze Leben. Ob ich also einem Menschen mitgib, du schaffst es, im Sinne von, bin sowieso überzeugt und glaube dran, oder ob ich ihm mit auf den Weg gib, du musst es schaffen. Also, dass wir auch da schon wegkommen von so Sichtweisen und Haltungen. Und ja, und wenn man das nicht in diesem Sinne mitgekriegt hat, als Mädchen, als Jugendliche, dann ist es schon wichtig, dass man auch später an seinem Selbstwert arbeitet. Das heißt, selber dran glaubt, an die Werte, die man hat, an die Fähigkeiten, die man hat, dass man auch versucht, diese Fähigkeiten nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern dass man selber auch dran glaubt und dass man auch den Mut hat, sich in diesem Sinne selber so darzustellen. Also das Selbstbewusstsein, der Selbstwert und die Selbstdarstellung von Frauen hinkt auch nach. Und da muss man mehr Mut auch haben.
Das kann man auch lernen.
Das kann man durch viele Techniken lernen.
Wenn ich zuhöre, dann merke ich, dass wir hier bei der Arbeiterkammer eine ausgezeichnete Bildungsabteilung haben. Nein, nicht die Bildungsabteilung ist so klug, sondern zum Beispiel die Gabriele Schmitzer, weil genau zu diesen Themen Seminare angeboten werden. Zum Beispiel ein Seminar heißt Selbstwert als Lebensgefühl. Es beginnt schon nächste Woche, ich weiß nicht, ob es dafür noch Plätze gibt, aber es gibt diese Folder, die können Sie auch draußen mitnehmen. Oder es gibt ein Seminar zum Thema Wege zur Gelassenheit. Es gibt ein Seminar dann im nächsten Jahr, das heißt Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Das ist im Moment auch eine sehr gefragte Methode. Und zum Schnuppern gibt es im November einen Tag der Achtsamkeit. Also Einfach, ich finde es schön, dass wir hier nicht nur jetzt reden über solche Dinge, sondern wer das kennenlernen will, hat über solche Kursen, Seminarangebote auch die Möglichkeit, hier wirklich praktische Erfahrungen zu sammeln. Und noch ein letztes, diesen Prospekt haben wir jetzt auch neu aufgelegt. Das sind Literaturtipps zum Thema Stress und Burnout. Da finden Sie die Bücher, die es hier in der Bibliothek der Arbeiterkammer gibt, die Sie also auch nicht kaufen müssen, sondern ausleihen können. Das sind ungefähr ein Dutzend Bücher, darunter auch das von Miriam Meckel, das sich mit diesen Themen befasst.
Ja. Ja, vielleicht noch ein wichtiger...
Genau, ich schaue gerade, was noch fällt. Ja,
ne? Wir haben auch noch von Grenzen gesprochen, also seine eigenen Grenzen zu setzen und seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Das kann ich nur, wenn ich eben, wie schon erwähnt, achtsam in mich selber auch hineinhören kann. Also das hat zu tun mit der Wahrnehmung und der Achtsamkeit. Das ist die Voraussetzung auch fürs Grenzen setzen und auch Selbstwertgefühl haben ist auch die Voraussetzung dafür, dass ich mich traue, Nein zu sagen. Das gehört einfach dazu und wenn ich natürlich gar kein Selbstwertgefühl habe, dann traue ich mich. Die Menschen trauen sich dann auch gar nicht Nein sagen, sagen immer Ja und kriegen dann noch einen Job aufgeladen. Und das sind so, es gibt ja viele Vereine und Ehrenämter und immer kriegen die gleichen Leute noch einen Job dazu. Und andere, die fragt man gar nicht, weil man schon von vornherein weiß, wird sicher Nein sagen, werden auch gar nicht gefragt. Und da sind so die Fallen auch drinnen, wo man aufpassen muss und rauskommen muss. Und noch ein Punkt ist mir ganz wichtig, auch in der Vorbeugung und der Therapie, das ist auch Thema oft langer Therapien, nämlich das Loslassen können. Loslassen ist ja ein Thema, das begleitet uns das ganze Leben. Von der Geburt weg müssen wir ja schon Mutter loslassen in Schritten, immer weiter gehen dann die Kinder weg und die Mütter müssen umgekehrt die Kinder loslassen, so schwer es einem oft fällt. Wir müssen im Laufe des Lebens leider auch andere Menschen, Freunde loslassen. Wir kennen alle Todesfälle wahrscheinlich schon erlebt. Wir müssen aber auch loslassen unseren Perfektionismus im äußeren Sinne und im Inneren. Im Äußeren, das heißt, wir werden ja alle älter. Da ist auch so ein Stressfaktor drinnen, wenn man meint, man kann das Alter ewig aufhalten. Und trotz aller Schönheitschirurgie und trotz aller gepriesenen, in den Medien angepriesenen Maßnahmen, irgendwann wird man eben älter und das ist auch ein wichtiges Loslassen und ein Stressfaktor, der gerade bei den Frauen, die sich ja vor allem durch Schönheit mehr definieren in der Regel als oft durch Denken, das ist halt oft so, also dass man das auch mehr loslassen. Also auch da kann man viel Stress und Druck reduzieren. Und dass man einfach auch manches annehmen, sein lassen, Gelassenheit tut uns dann ganz sicher im Alter auch gut, wenn wir uns mit dem Alter auseinandersetzen und mit der Tatsache, dass wir alle, ob Männer oder Frauen, im Alter langsamer werden. Das ist so, langsamer im Denken, langsamer im Laufen und so weiter. Diese Faktoren kommen auf uns zu, wenn wir alt werden. Wir werden von denen nur durch früheres Sterben erlöst. Ansonsten müssen wir uns dem einstellen und das letzte Loslassen ist ja dann letztendlich unser eigener Tod und der gehört auch zum Leben dazu. Wir stehen ja jetzt eh vor aller Heiligen, aller Seelen. Also das ist einfach Thema, das zum Leben gehört und das ist auch Thema, das sehr vielen Menschen viel Stress und Druck macht. Und je besser man mit dem Loslassen, mit dem Abschied leben, lernt zu leben. Und manchmal werden wir auch gezwungen, das zu lernen. Und das hat auch einen Sinn, wenn man plötzlich einen Freund verliert, eine Freundin verliert, dann sind es Krisen, wo wir viel lernen können. Und wo wir auch wirklich fürs Leben viel lernen können, im Sinne dieser Gelassenheit und auch im Sinne von Burnout-Verhinderung. Wer nicht loslassen kann, ist höchst gefährdet.
Beeindruckende und berührende Worte von Dr. Adelheid Gastner-Brim. Ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch.
Danke.
Ja, wir haben natürlich auch heute, so wie die letzten Male, vereinbart oder denken uns, dass es sicher noch Punkte oder Themen gibt, die überhaupt nicht erwähnt worden sind oder wo Sie noch etwas mehr wissen wollen oder wo Sie ganz eine andere Meinung haben. Also, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, gute Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, für ein Gespräch, für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen, für Ihre Kommentare zu diesem Thema Frauen und Burnout. Wer möchte einen Anfang machen? Die erste Wortmeldung ist ja immer die schwierigste. Wer sich da traut.
Scheuen Sie sich nicht, Sie fragen immer für viele, die es auch wissen wollen.
Gleich. Im Moment, hier ist jetzt die erste Wortmeldung, dann bei Ihnen, ja. Moment einmal, das Mikrofon, ja. Entweder ist nicht eingeschaltet oder ich sehe es jetzt nicht, Sie müssen es nahe zum Mund halten. Kleiner Moment. Jetzt hört man.
Ja, ich versuche es jetzt noch einmal. Ja,
so klingt es viel besser.
Also, ich habe ein paar gute Sätze da jetzt mitgenommen und ich möchte dazu noch sagen, ich arbeite in einem sozialen Betrieb, in einem Team nur mit Frauen und die auch Teilzeit arbeiten, bis auf 2-3, die 100% dort arbeiten. Und der Herr Dr. Köb hat da diese 3 Folder gezeigt mit diesen Kursen, die die Arbeiterkammer anbietet. Das finde ich auch sehr gut, aber man müsste eigentlich mal bedenken, dass diese Frauen zum Beispiel, von denen ich jetzt rede, oft einmal nicht einmal an ein Gehaltslimit hinkommen, dass sie sich recht gescheit durch den Monat bringen. Ich zum Beispiel bin alleinlebend mit einer Tochter, die noch in Ausbildung ist, und bei mir dreht sich der Monat wirklich immer um das, was ich verdiene, und ich zweige mir dann manchmal was weg für so einen Kurs. Ich finde, es wäre schön, wenn gerade solche Frauen, die an ihrem Selbstwert ja auch arbeiten müssen, weil sie sehr unter Stress arbeiten, weil das Lob oft ganz wegbleibt, weil man immer mehr erwartet und das immer mehr Erwartete auch immer bringt und dann auch krank wird dadurch, wäre es schön, wenn auch solche Frauen sich das leisten könnten, so einen Selbstfindungs- bzw. so einen Selbstwertkurs belegen zu können.
Zu belegen.
Vielleicht wäre da mal in der Hinsicht was zu tun, dass man sich das überlegt, dass auch speziell Frauen, die wirklich Unheimliches leisten, aber für diese Leistung gar nicht das bezahlt kriegen, dass die auch mal in den Anspruch von so einem Kurs kommen könnten. Ich hoffe, ich habe mich da halbwegs klar
ausgedrückt. Ja, klar. Das ist vielen Dank für diese Anregung.
Ja, also ich kann Ihnen da nur beipflichten und Sie in jeder Form da unterstützen. Vor allem, wenn man bedenkt, diese Kosten würden sofort amortisiert werden, dahingehend, dass je mehr man in diese Richtung auch für die Frauen tut, desto nachgewiesenerweise geringer sind oft auch die Krankenstände und die Kosten, die man eben auf einer anderen Schiene bezahlen muss. Und nur das Dilemma ist immer, das kommt halt dann aus einem anderen Topf und so, und das erleichtert nicht den einen Topf und so weiter. Aber von einem guten Betriebsklima profitieren ja alle, und das macht sich sofort bezahlt. Und das können ja auch nicht so große Ausgaben sein.
Danke. Die nächste Wortmeldung, bitte.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, so wie ich das jetzt gehört habe, trifft Burnout nur die Tüchtigen. Und ich wollte Sie jetzt fragen, wie schaut es aus mit den Frauen, eben die in der Opferrolle sind, die einen schwachen Selbstwert haben, die womöglich auch keine Eigenverantwortung haben und auch viele verpflichten, ihnen zu helfen, also die gar nie kennenlernen, was sie alles können und dadurch auch erschöpft sind. Ist es dann eine Depression? Unterscheidet sich das dann vom Burnout oder ist es auch ein Burnout? Das wollte ich gerne wissen.
Wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass ich erwähne, dass letztendlich, also Burnout im Endstadium in den häufigsten Fällen in eine Depression mündet. Also die Patienten, die zu mir kommen und sagen, sie haben einen Burnout, die haben zu 90% schon längst eine Depression. Depression und Burnout zur Unterscheidung, das Wichtigste ist, dass natürlich die Depression kann zusätzlich noch ganz andere Ursachen haben. Also man könnte es so formulieren, Burnout ist eine mögliche Ursache für die Depression. Das muss man halt dann anhand des Gesprächs herausfinden, ist es wirklich, hat es sich so entwickelt, wie wir es beim Burnout haben mit dieser Erschöpfung, ist eine Überforderung da oder nicht. Aber es können natürlich auch Menschen eine Depression haben, die nicht die Mehrfachbelastung und die Erschöpfung haben, sondern andere Ursachen. Einfach so zur Unterscheidung. Also ich kann auch Depression kriegen, weil vordergründig Stoffwechselursachen da sind. Kann auch eine Depression kriegen, weil ich zum Beispiel einen schweren Trauerfall nicht verarbeiten kann. Und da gibt es noch viele Ursachen, die zur Depression können. Burnout im Vorfeld als Ursache nimmt natürlich zu.
Aber das betrifft nur die Überforderung, nicht die Unterforderung. Unterforderung ist mehr
Burnout. Es gibt auch die Definition, dass auch eine Unterforderung, also Menschen, die überhaupt keinen Sinn, keine Betätigung haben, Menschen, die zum Beispiel arbeitslos sind, und gar keine Arbeit haben, dass die auch ins Burnout kommen. Ich bin nicht sehr glücklich mit der Definition. Ich will aber keineswegs damit sagen, dass Menschen, die zum Beispiel langzeitarbeitslos sogar sind und gar keine Arbeit haben, dass die irgendwie gesund sein sollten, sondern die sind oft die haben noch viel mehr psychosomatische Erkrankungen, die haben noch viel mehr Depressionen auch, also nur haben wir da andere Ursachen. Es ist vielleicht auch gar nicht so sehr im Moment, wenn ich vor so einem Patienten sitze oder vor so einem Patienten, ist für mich nicht so entscheidend herauszufinden, wie heißt jetzt das genau? Heißt jetzt das Burnout oder heißt jetzt das so oder so? Sondern entscheidend ist für mich einfach zu sehen, wie geht's dem? Und dann sekundär, erst in zweiter Linie, fragt man sich nach den Ursachen. Warum ist es so weit gekommen? Die Ursachen sind natürlich schon auch wichtig, weil sich die Therapie auch nach den Ursachen richten soll. Also wenn ich jetzt einen Menschen vor mir habe, dem geht es sehr schlecht und der ist sehr depressiv und ich höre, der hat kaum Geld und keine Arbeit und so, dann muss ich natürlich eher an einer soziale Maßnahme denken, da brauche ich einen Sozialarbeiter oder in die Richtung muss ich schauen. Wenn ihr Menschen von mir habt, dem es genauso schlecht geht und er sagt, ich habe jetzt gerade meine Mutter verloren und ich bin in einer Trauer seit einem Jahr, ich werde damit nicht fertig, habe ich ganz andere Ursachen. Da braucht er nicht einen Sozialarbeiter, sondern braucht er eher eine Psychotherapie. Aber entscheidend ist, dass man einfach einmal sieht, wie geht's der Person und sich dann Gedanken macht, okay, was hat es für Ursachen? Entsprechend den Ursachen werde ich die Therapie wählen. Versteht's? Geht's so? Ja. Mhm.
Klar, weil diese Differentialdiagnostik ist immer ein schwieriges Thema und über das könnte man lange reden, ist, denke ich, schlussendlich auch nicht so entscheidend, wie das genau heißt, sondern dass jemand vor einem sitzt, der Hilfe oder die Hilfe braucht und Unterstützung. Gabriele Schmitzer.
Ich möchte Ihre Frage noch beantworten. Erstmals danke für Ihr Interesse an diesem Kurs, den haben Sie ja beschrieben. Und ich wollte jetzt noch wegen den Kurskosten noch eine Erklärung abgeben. Und zwar kostet dieser Kurs 195 Euro und ist gefördert mit dem sogenannten Bildungshunderter. Das heißt, Kammerumlagepflichtige erhalten 100 Euro in Form eines Bildungschecks. Also es werden im Vorfeld schon 10% Rabatt abgezogen. Das heißt, der Betrag reduziert sich um diese 10% und am Ende des Seminars bekommen Sie noch 100 Euro in Form eines Bildungschecks. Also das bleiben dann noch circa 70 Euro, die zu bezahlen sind. Es mag auch noch viel sein für jemand, der sehr wenig verdient, aber er ist sehr gut gefördert, dieser Kurs. Und eine Frage hätte ich an Sie, Frau Dr. Gassner, und zwar, wie schaut es aus? Gibt es da einen Unterschied, wie welche Energiequellen zapfen praktisch Frauen an und welche Männer? Gibt es da Unterschiede?
Ja, es gibt schon Unterschiede. Männer zapfen eher die Quelle Sport an, körperliche Betätigung. Und ja, bei Frauen ist es also eher weniger Sport und anderes. Wobei das ist so individuell, man hört da die unterschiedlichsten Dinge. Aber ich bin sehr froh um Ihre Frage, weil es ja auch in der Vorbeugung wirklich ganz entscheidend ist für jeden Menschen, sich immer wieder zu überlegen, ob er überhaupt solche Ressourcen, solche Energiequellen hat. Und das ist sicher auch etwas, was Sie sich vielleicht mitnehmen könnten, einfach zu überlegen, immer wieder im Leben, wenn es mir schlecht geht, was würde mir helfen, was habe ich, und das ist sehr individuell, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was habe ich für Maßnahmen persönlicher Art, die mir gut tun. Und da, Frauen finden da alles Mögliche, ob das das heiße Bad ist oder der Tee oder der Spaziergang mit dem Hund oder das Reden mit den Blumen oder ich weiß es nicht, oder Kurse oder was auch immer. Und gerade bei diesen Kursen ist es wiederum so, dass Frauen, also das sieht man ja in sämtlichen Kursen, sehr viel lieber und häufiger kommen als Teilnehmer zu solchen Selbsterfahrungskursen und so weiter als Männer. Und das hat eben auch mit dem Kommunikationsmuster zu tun und mit dem sich öffnen zu tun. Und darin liegt auch unsere Stärke, die Stärke der Frauen, dass wir das leichter tun können. Und diese Stärke, die die Frauen da haben, im Sinne sich leichter mitteilen, wenn es mir nicht gut geht, die führt ja unter anderem auch dazu, dass Frauen mehr Gesundheitsbewusstsein haben, dass wir uns also eher dem Arzt gegenüber öffnen, eher zum Arzt gehen und dadurch wahrscheinlich schon und neben anderen Gründen auch älter werden. Es hängt an diesem Gesundheitsbewusstsein. Gell? Männer öffnen sich da weniger, gehen weniger in solche Kurse und ergreifen weniger solche Maßnahmen, haben auch ein schlechteres Gesundheitsbewusstsein und werden nicht so alt.
Gibt es weitere Fragen? Bitte, ja. Ganz auf der rechten oder linken Seite, ja. Das Mikrofon kommt gleich.
Wenn jetzt jemand am Burnout erkrankt ist, was können Sie aus Erfahrung sagen, wie lange es ungefähr dauert, bis er wieder halbwegs im Gleichgewicht ist und wie lange es dauert, bis er wieder in den Arbeitsalltag integriert werden kann? Und meine zweite Frage ist, wie oft geht ein Burnout in eine Depression über?
Wie lange es dauert, hängt natürlich immer auch davon ab, in welchem Stadium kommt jemand zur Behandlung. Das Burnout, das verläuft ja schleichend, das schleicht sich ein, also das habe ich nicht von heute auf morgen. Das geht, bei manchen geht es über Monate, wenn die Überforderung extrem ist, dann geht es kürzere Zeit. Und ich kann das nicht detailliert beantworten, ich kann nur sagen, dass also die Menschen, die letztendlich den Weg dann zu mir als Psychiaterin finden, wegen Burnout, dass das Prozesse von Monaten sind. Monaten. Und es ist manchmal so eine Gratwanderung, die dann der Patient, die Patientin selber entscheidet, will ich einen Krankenstand, erlaube ich mir das oder erlaube ich mir nicht einmal das. Davon hängt es auch ab. Und ich erlebe halt eigentlich in der Regel, dass Menschen mit Burnout, weil sie halt so leistungsmotiviert und fleißig und eifrig sind, dass die eigentlich eher Krankenstände gar nicht wollen. Also dem muss ich eher überreden und sagen, gehen Sie mal in den Krankenstand, das geht so nicht weiter. Also das ist so ein Tauziehen. Es hängt an vielen Faktoren, wie es dann verläuft, aber es ist ein monatelanger Prozess. Und die begleitende Therapie, auch wenn jemand jetzt trotzdem arbeitet oder, was auch günstig ist, entscheidet, gut, ich reduziere jetzt auf 50%, aber ganz weg kann ich nicht, das kann ich meinem Chef nicht antun, hat mir gerade heute jemand gesagt, kann ich meinem Chef nicht antun. Ja, das ist schon einmal ein Schritt. Da muss man halt schauen, ob es gut geht. Und das ist auch eine Frage dann der Medikamente, die er zusätzlich der betroffene Patient braucht und auch des Verlaufs dieser Gesprächstherapie, ob er was erkennt, ob er Möglichkeiten erkennt, dass er sein Leben ändern kann. Und manchmal geht es so ambulant und manchmal geht es ambulant nicht. Und es ist gut, wenn das die Patienten selber begreifen und sagen, okay, ich sehe es jetzt endlich ein, ich habe es jetzt monatelang versucht, es geht nicht. Und ich mache jetzt stationäre Therapie, wo auch immer. Oder es gibt ja viele Möglichkeiten, auch im Ausland und so weiter. Und wenn das alles nicht geht, wie gesagt, dann manchmal läuft es leider so, dass es auf einen Zusammenbruch auslaufen muss, im Sinne von Panikattacke oder irgendwas Körperliches und so, dass dann die betroffene Person begreift, es ist, muss ich was ändern, weil jetzt geht es auch. Das sind diese Verläufe.
Die Heilung, die Umstellung braucht sicher sehr viel Geduld. Man darf sich nicht erwarten, dass sich das von heute auf morgen ändert. Nein. Ich glaube, Miriam Meckel schreibt, es braucht ungefähr 10% der Zeit, die man sich ausgebeutet hat. Ja. Also eben, wenn man sozusagen 20 Jahre falsch gelebt hat, braucht es im Schnitt 2 Jahre, bis man das Leben umgestellt, sich umorientiert hat. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, weil oft erwartet man sich natürlich gerade auch von der Ärztin, vom Arzt, vom Medikament, ganz eine rasche Lösung. Ich nehme das jetzt und denke, ja, nächste Woche sollte es besser sein.
Ja, aber beziehungsweise viele erwarten sich, ich möchte ein Medikament, damit ich so weitermachen kann. Mhm. Und das ist besonders fatal und da muss ich halt schon auch viele Patienten enttäuschen und das führt dann schon auch dazu, dass manche dann einfach nicht mehr erscheinen und sagen, ja, die kann meinen Wunsch nicht erfüllen, ich suche es woanders. Das gibt es dann auch. Ja, es ist so ein bisschen ein Tauziehen und ich verstehe auch die Betroffenen gut, weil sie in so einer Maschinerie drinnen sind über Jahre und weil die Veränderung Therapie wird bedeutet in diesem Fall ja eine Veränderung der ganzen Lebenshaltung, der Lebenssichtweise. Also da geht es nicht nur um einen Ratschlag und einen Tipp und jetzt klappt es, sondern da geht es wirklich um eine Veränderung der Lebenssichtweise. Das sind lange Prozesse, bis man dorthin kommt. Weil manche Menschen ja das Leben lang so trainiert worden sind, so zu funktionieren, so zu arbeiten, so zu denken, so zu fühlen. Und sie haben ja nichts anderes kennengelernt. Das sind jahrelange Prozesse.
Eine stationäre Psychotherapie gibt es in Vorarlberg im Department für Psychosomatik, das jetzt noch in Rankweil ist und ab nächstem Jahr dann in Hohenems angesiedelt ist bei Dr. Georg Weinländer. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich dorthin überweisen zu lassen. Die Frage war noch, ob Burnout immer in Depression übergeht. Wie häufig Burnout in Depression übergeht?
Ja, im Endstadium von Burnout, also Endstadium heißt, wenn jemand früh genug das erkennt, kann man ja gegensteuern. Also ich selber habe auch eigentlich im Leben immer wieder gegensteuern müssen. Wenn man sensibel ist und sich selber wahrnimmt, dann merkt man schon, wenn man auch Wissen und Informationen hat, wie ich das jetzt für mich leicht sagen kann, dass man gegensteuern muss, dass man zurücktreten muss. Dann läuft es ja nicht weiter. Dann komme ich gar nicht in diese Depression hinein. Wenn ich aber nicht gegensteuere, wenn ich, so wie das jetzt diese Frau Meckel das gemacht hat und wie das eben die Patienten, die alle zu mir kommen, die sind alle im Endstadium. Und ich würde sagen, es ist da oft so eine Vermischung von einerseits psychosomatischen Beschwerden, weil der Körper schon reagiert. Also der Körper wird krank und die Psyche im Sinne der Depression. Der ganze Mensch ist vom Burnout betroffen. Ich würde das auch gar nicht so auseinanderhalten. Und es ist auch das ganze soziale Umfeld betroffen. Also ich höre zusätzlich noch sehr, ja fast regelmäßig, dass es da längst schon Probleme gibt in der Partnerschaft, in der Familie, mit den Freunden, dass jemand dann erzählt, eigentlich komme ich, weil ich vor der Scheidung stehe und weil meine Frau gesagt hat, also das ist jetzt die letzte Chance, entweder Behandlung oder Scheidung. Also das ist halt so eine indirekte Motivation, wo ich dann mir immer auch denke, eigentlich war die Frau auch gescheit, die dem Mann das jetzt so gesagt hat oder der Partner. Es ist der letzte Versuch, eine Motivation etwas zu ändern, bevor der andere zusammenbrechen würde.
Gibt es noch weitere Fragen? Bitte hier vorne, dann denke ich, dass wir dann langsam zum Schluss dieses Abends kommen. Ja.
Also sind eigentlich nur ältere Leute so betroffen oder auch jüngere, dass man sagen kann, die sind leicht betroffen oder schwer betroffen, halt, ob das auch Etagen gibt?
Am meisten betroffen sind so auch von der Statistik her Menschen, die also schon im Arbeitsleben sind. Aber natürlich gibt es auch schon ausgebrannte jüngere Menschen. Also es gibt ja bereits schon Schüler, die offenbar in der Schule in so einem unglaublichen Druck drinnen sind und sich selber auch noch zusätzlich so einen Druck machen, aufgrund der Persönlichkeit oder ich weiß nicht, auch die Erwartung der Eltern und so weiter und der ganzen Gesellschaft, dass sie schon als Schüler in einen Burnout kommen. Das ist ja ein Phänomen unserer Gesellschaft, wo man sich halt auch mal fragen muss, was gehört denn da vielleicht auch in den Schulen geändert und reformiert? Aber da bin ich jetzt kein Schulexperte. Also ich sehe ja immer nur das Resultat. Und da ist sicher auch einiges, was man verbessern müsste.
Klar, auch dort die Mischung schulische, eben die schulischen Anforderungen, die persönliche Neigung zu Perfektion und zu Genauigkeit, wenn dann familiäre Probleme dazukommen, dass die Eltern arbeitslos sind oder sich trennen, dann gibt es auch für ganz junge Menschen eine ganz enorme Belastung.
Und vielleicht zusätzlich kommt noch etwas dazu, was ich so beobachte. Stress entsteht auch, wenn sich, und das ist gerade bei jungen Menschen so häufig, wenn es so eine Reizüberflutung gibt. Gerade neulich habe ich da jemanden kennengelernt, der nicht nur den Schulstress hat, sondern der dann auch noch die ganze Freizeit mit so sehr stressigen Computerspielen 8 Stunden am Tag verbringt. Also ich kenne mich bei den Spielen gar nicht aus und bin da auch keine Expertin. Ich weiß nur, dass das einfach eine Herausforderung ist an die Sinnesorgane. Und ich beobachte immer mehr junge Menschen, die dann schon körperlich in so einem Spannungszustand vor mir sitzen, dass sie gar nicht ruhig mehr sitzen können. Und wenn ich das beobachte, frage ich dann jetzt immer schon automatisch, was machen sie denn in der Freizeit so? Und ich komme immer drauf, immer häufiger, dass das junge Menschen sind, die ja auch eine entsprechende hektische, stressige Freizeitgestaltung haben. Also das scheint auch ein Phänomen unserer Zeit zu sein. Und diese ständige Herausforderung an den Geist, an den Körper, diese Überflutung, dieses Rasche mit vielen Bildern stundenlang, führt auch zum Burnout. Der Endzustand des Menschen ist dann dasselbe.
Sie sehen, Frau Dr. Gastner-Prim, eine Frau, für die Burnout wirklich kein nur theoretisches Thema ist, sondern ein ganz praktisches, mit dem sie ganz viele Erfahrungen hat. Sie haben uns einen schönen Text von Bernhard von Clairvaux noch mitgebracht zum Abschluss. Damit möchten wir schließen. Ich möchte mich zuvor bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse, für Ihr Kommen, für die Unterstützung dieser Reihe. Ich bedanke mich besonders auch bei der Technik, die dafür gesorgt hat, dass Sie uns optimal verstanden haben, dass Sie so wunderschöne Bilder von uns an der Wand gesehen haben. Das ist der Günther Arich, der hinten sitzt, der Jürgen Gorbach an der einen Kamera, da sitzt er, und der Uli Herburger an der anderen Kamera und der Markus Götz, der die Regie geführt hat. Euch ganz vielen Dank für diese technisch hervorragende Unterstützung.
Es ist ein Text von Bernhard von Clairvaux. Das ist der Gründer der Benediktiner und der Text stammt etwa aus dem Jahr 1000. Und der Bernhard von Clairvaux schreibt an seinen ehemaligen Schüler, das war der Papst Eugen III. Und da schreibt er: Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr vorsiehst für die Besinnung und das Nichtstun, dafür lobe ich dich nicht. Wer mit sich selbst schlecht umgeht, wie kann der gut sein? Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu das immer wieder einmal. Sei, wie für alle anderen, auch für dich selbst da. Nehmen Sie sich also Zeit für sich selbst, um sich selbst und Ihre Gelassenheit auch zu spüren. Danke.